This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, whenever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members only pay a $25 copay or less. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Heute willkommen nicht nur beim Telestammtisch, nein, auch beim Telesacktisch, denn heute besprechen wir Maxine, den dritten Teil der Reihe von Ty West nach X und Pearl haben wir nun Maxine. Der startet am 4.7. in den deutschen Kinos, ist ab 18 Jahren und dauert ungefähr 104 Minuten. Und da wollen wir heute mal drüber sprechen. Das mache ich natürlich nicht alleine, denn das wäre relativ dumm. Und ich habe mir da einfach den größten Pornostar, den ich kenne, mit so eingeladen, nämlich Stu. Hi Stu.
Hallo, ich konnte mich von meinen Verpflichtungen eben losreißen, aber ich habe mir Arbeiten mit nach Hause gebracht. Das heißt, wenn ich gleich stumm geschaltet bin, ihr wisst warum.
Und auf der anderen Seite dachte ich mir, auch Film braucht man natürlich auf jeden Fall einen Showbiz. Und da ist mir nur einer eingefallen, nämlich unser Filmsternchen Rino. Grüß dich.
Hallo, guten Abend. Ich habe den roten Teppich quasi hier direkt mit dabei.
Und wir drei...
Blutrot!
wir drei haben uns ja Maxine angeguckt letzte Woche. Und ich fange einfach mal mit einer ganz normalen Startfrage ein. Ihr kanntet alle beide aber schon die Vorgänger.
Ja. Welche Vorgänger?
X und Pearl. Was?
Die habe ich beide gesehen tatsächlich. X und Pearl habe ich gesehen, ja.
Und vorweg würdet ihr sagen, man muss die beiden gesehen haben, um den Film in Gänze genießen zu können?
Da hätte ich jetzt tatsächlich einen von meinen Mit-Pressevorführungsleuten fragen können, weil der vorhin irgendwie bemerkbar gemacht hatte, dass er die davor nicht gesehen hatte. Ich würde sagen, schon. Ja, doch, sollte man. Sonst ist zumindest wichtige Teile muss man schon wissen.
Ja, also ich glaube, dass man mit dem Film auch seinen Spaß haben kann, wenn man Pearl und X nicht gesehen hat, aber es gibt durchaus ein paar Aspekte an dem Film, die sich erst dann voll entfalten können, wenn man weiß, was da im Vorfeld passiert ist und vielleicht auch, was der Regisseur davor auch erzählt hat und wie er es erzählt hat. Deswegen, ja, es wäre schon vorteilhaft, aber ich glaube, man kann halt auch eine gute Zeit mit dem Film haben, wenn man die Vorgänge nicht gesehen habe. Aber ich würde wirklich auch empfehlen, Pearl und X zu gucken.
Also ich würde auch empfehlen, auf jeden Fall X sich nochmal anzugucken, weil der Film schließt ja direkt ungefähr 5-6 Jahre direkt danach an. Und es geht ja um die gleichnamige Figur, Maxine Minks, auch aus dem ersten Teil. Ich glaube, das ist schon von Vorteil. Pearl ist ja auch nur ein Prequel, auch zu X. Ich glaube, das ist dann nicht so unbedingt wichtig. Oder wie seht ihr das dann in dem Zusammenhang?
Wichtig, essentiell wichtig, nein, würde ich nicht sagen. Aber da sind so viele kleine Sachen, die nicht nur visuell, sondern auch inhaltlich so ein bisschen drauf hinzeigen, immer die ganze Zeit wieder. Und so kleine, subtile Zitate, seien es von Shots oder von Zeilen, die Schauspieler sagen. Das gibt schon nochmal eine extra Ebene, würde ich sagen, wenn man auch Pearl gesehen hat.
Ja, total. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist, glaube ich, wenn man Ex nicht gesehen hat, ist es mal schade, aber ich finde gerade der Vergleich Maxine und Pearl, gibt es einige Parallelen, gerade eben was die Figur angeht, die ja von derselben Schauspielerin Mia Goff gespielt wird, aber halt eben zwei unterschiedliche Figuren sind, die aber dann noch echt gewisse Ähnlichkeiten haben. Also ich finde das wirklich mit eines der spannendsten Sachen an dieser ganzen Trilogie, ja, diese Gegenüberstellung, vor allem halt eben von Pearl und von Maxine jetzt.
Gut, dass du schon mal Mia Goff ansprichst, bevor wir jetzt in den Film gleich starten wollen. Nochmal eine Hintergrundinfo sozusagen hier, Telestammtisch Red. Ihr habt das bestimmt auch gelesen. Irgendwann hat TMZ berichtet, dass Mia Goss angeblich, ein Hintergrunddarsteller, während eines Takes absichtlich gegen den Kopf getreten hat. Und der musste dann halt noch eine Verschwiegenheitsklausel und alles mögliche unterschreiben. Habt ihr davon noch was mitgekriegt?
Hab ich was mitbekommen und als ich jetzt den Film gesehen habe, glaube ich auch zu wissen, bei welcher Szene das passiert ist. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass das irgendwie was an meiner Meinung zu Miss Goff geändert hätte. Also TMZ, wie es ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass es die verlässlichste Quelle ist und wer weiß, was da wirklich passiert ist. Und ja, von daher ist das okay. Also ich möchte es nicht begrüßen, einfach so Leuten gegen den Kopf zu treten, aber ich sehe aktuell keinen Grund dafür, dass diese Schlagzeile irgendetwas ändern sollte, wie ich zu Frau Goff stehe, die mich immer noch nicht angerufen hat.
Also was, während des Drehs soll sie den getreten haben?
Den Aufnahmen, während eines Takes heißt, während eines
zwischen
Takes,
den Aufnahmen, okay.
Er ist angeblich einer von Leuten, die da auf dem Boden liegen und da soll sie ihm wohl gegen den Kopf getreten haben. Seiner Meinung nach auch halt mit Absicht. Aber wie es du schon sagst, TMZ ist so vergleichbar so mit der Bild-Zeitung in Deutschland. Also da ist, es muss nicht alles immer richtig sein, es muss nur sich wichtig anhören und dann finden das die Leute.
Es ist immer noch nicht so schlimm, wie Frau Goff im Film zutritt. Glücklicherweise.
Das wollte ich nur mal abgehakt haben, nicht, dass einer sagt, dass wir das gar nicht mit auf dem Schirm hatten. Aber jetzt kommen wir viel zum wichtigeren Thema, nämlich zum Film. Und mir wurde gesagt, ich darf mir einfach aussuchen, wer das erzählt. Ich bin dafür, weil das höre ich selten, dass du eine Zusammenfassung machst. Da möchte ich gerne mal hören. Um was geht's in dem Film, Stu?
Also ich habe ja eine Zusammenfassung parat, die von Rino geschrieben wurde. Deswegen ist es nicht meine Schuld, wenn das irgendwas fehlt. Wie schon bereits erwähnt, wir sind so ein paar Jährchen nach den Ereignissen von X. Die Schauspielerin Mia Minx versucht sich in Hollywood zu behaupten. Ihre Miete bezahlt sie aber noch durch Pornoauftritte. Aber sie hat jetzt einen Agenten gefunden und der scheint es wirklich zu schaffen, dass sie eine Rolle bekommt. Und beim Vorsprechen kann sie für den Horrorfilm The Puritan 2 tatsächlich die, ich würde sagen, zweite weibliche Hauptrolle für sich verbuchen. Eigentlich ein Grund zur Freude, es gibt da allerdings ein Problem. Ein seltsamer Privatdetektiv, gespielt von Kevin Bacon, ist dir da auf der Spur und scheint sie zu erpressen. Und dann gibt es da noch so einen Killer, der am liebsten in schwarzem Leder bekleidet, die arme Maxine Minx, was für ein Name, ihr auch hinterher stalkt und dabei sogar das ein oder andere Blutopfer verlangt. So würde ich den Film jetzt beschreiben. Also, ich meine, Rino hat das so aufgeschrieben.
Genau, habe ich das geschrieben. Genauso steht es hier vor mir in Notepad, inklusive dem Versprecher bei Maxine Minx.
Genau.
Ich bin absolut schwer bei einem.
Der Oscar ist dir, also, wenn der Oscar, dann der Venus. Dann der Venus sofort.
Locker.
Das wäre eine Triple Boy Szene,
ja,
oder?
Jemand hat's eingemacht. Ja. Ich habe es erinnert mich gestern an meinen Watcher von Challengers, aber okay. Komm.
Wir sollten weiter mit dem Film machen,
der das Film lebt ja eigentlich, finde ich, ganz groß von seinem ganzen Feeling und das ist ja alles im großartigen 80er Look angehaucht, durchdrängt. Und ich finde gerade das Szenenbild, die Kostüme und die Songs, die ziehen einen so richtig in diesen ganzen Sog rein. Und ja, ich bin, wie ich jetzt ja auch weiß, ihr auch, ein Kind der 80er. Hat euch das auch so richtig schön in eure VHS-Zeit mit abgeholt? Rino?
Ja klar, natürlich Hollywood der 80er. Da bin ich aufgewachsen. Nee, man wird ja eigentlich denken, dass das Retro-80er-Ding jetzt so langsam echt mal ausgelutscht ist. Aber irgendwie schafft es dieser Film, das nochmal so ein bisschen frisch zu präsentieren. Vor allem, weil es halt auch ein Twist ist, den wir so zumindest im Kino und im Fernsehen nicht unbedingt glaube ich, schon genauso gesehen haben. Also es hat noch diesen seedy Underbelly, dieses Verruchte, das dreckige, schmutzige neben dem Neon. Das kommt schon echt gut hier. Also es ist auch echt super rübergebracht. Und man merkt's auch im Lighting und wenn man aufs Technische geht, haben die das bestimmt auch auf irgendwelchem Original 80er Jahre Filmstock gedreht oder so. Keine Ahnung. Aber es sieht auf jeden Fall so aus.
Bist du?
Ja, also dieses Look and Feel der 80s bekommt er gut hin, ohne dabei aber jetzt zu sehr auf so Nostalgiewelle zu schwimmen. Also ich finde, das ist zwar klar, es ist ein Blick in die Vergangenheit und auch ein verschönerter Blick, ne? Also so wie wir uns die 80er Jahre vorstellen, aber es wirkt dabei halt nicht so aufgesetzt, also es wirkt nicht so wie, guck mal da hinten, wisst ihr noch, wie damals in 80 Jahren, das seht ihr da hinten in der Ecke, das ist es nicht. Also ich finde, er macht einen echt guten Job, mich als Zuschauer in diese Welt zu verfrachten, ohne mir aber ständig sagen zu wollen, wie geil das ist.
Ja, definitiv, also ich sehe auch eher diesen 80er-Blick, wie du schon sagst, verschönigt, als eher so ein filmischer 80er-Jahre-Blick. Also ich glaube auch nicht, dass Hollywood in den 80ern so aussah.
Oder wenn man an die 90er Jahre denkt, dann würde man denken, dass wir drei mit Buffalo-Schuhen da die ganze Zeit rumgedanzt hätten zu Scooter, aber die Wahrheit sieht ja anders aus.
Du nicht?
Bei zwei von.
So, ja.
Aber auch nochmal zu Marinos Ding hier mit den, wie sie wahrscheinlich gearbeitet haben. Also es ist verbrieft, die haben auch mit alten Kameras gearbeitet aus den 80er Jahren und ohne Tricks.
Ja, guck. Das habe ich jetzt einfach aus dem Handgelenk geraten.
Und ich finde, das fällt auch ein bisschen auf. Das Einzige, was ich noch gerne gehabt hätte, da könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, da hatte ich nämlich auch noch mit einer Kollegin von uns kurz ein Gespräch danach. Ich finde, er ist an einigen Stellen mir dann doch zu clean vom Bild. Also er sieht mir zu neu aus. Da hätte ich gern gehabt, dass er da wirklich so ein bisschen auf Alt-VHS gemacht wird, weil das hätte mir gar diesen Sog in diese alte Zeit noch mehr gegeben. Oder habe ich einfach nur ganz schlechte Augen schon in meinem Alter.
Beides ist richtig. Ich kann schon verstehen, dass man das geil gefunden hätte, wenn man noch so eine VHS-Optik vielleicht mit eingebaut hätte. Ich glaube aber tatsächlich, mich hätte das genervt, weil es war nicht alles gut in den 80ern und einen Film auf einem vernudelten VHS-Band zum achten Mal zu gucken, war auch kein wirklicher Spaß. Ich hätte es, glaube ich, geil gefunden, wenn sie das so hin und wieder genutzt hätten, zum Beispiel, wenn der Film wirklich voll reingeht, zum Beispiel bei dieser einen Mordsequenz im Videostore. Das hätte ich mir, glaube ich, gefallen lassen, wenn sie da so einen Grieselfilter drüber gelegt hätten, aber an und für sich, ja, der Film hat einen sehr cleanen Look, aber irgendwie hat es mich nicht gestört. Ich fand es sogar halt stellenweise ganz, ganz interessant, weil er ja durchaus auch Bilder bietet, die dafür nicht so clean sind.
Ja, okay, ich weiß wohl, was du meinst jetzt.
Ja, ich finde es auch gut. Das wäre mir, glaube ich, auch ein bisschen zu viel gewesen. Oder es lenkt dann ab oder geht dann doch zu sehr so ein bisschen in die Tarantino-Copycat-Schiene, was sich die letzten beiden Filme zumindest bestimmt irgendwie hier und da anhören müssen, kann ich mir vorstellen. Der macht ja auch viel so mit diesen Super-8-Effekten und so weiter und so fort. Und das jetzt da auch noch reinzubringen, na, das reicht schon, wenn die Credits-Font so total super 80s ist und da ist so ein bisschen VHS-Krissel-Effekt drauf tatsächlich
gewesen. Irgendwann reicht es nicht auch mal, ne?
Das ist genug. Okay,
dann werden meine Wünsche werden halt eh nicht immer erfüllt. Aber welcher Wunsch mir auch nicht ganz erfüllt wurde, ist, eigentlich dachte ich kriege jetzt hier so einen richtig schönen Horror-Slasher, es geht ordentlich zur Sache. Muss auch sagen, der Gore-Anteil im Film ist ja doch sehr gering. Wenn er kommt, finde ich zumindest, ist er ganz gut gemacht. Ist ja eher so für mich ein leichtes Whodunit-Crime-Drama. Welche Erwartung hattet ihr vorher und was wurde euch da jetzt gegeben, Stu?
Also meine Erwartung eines großen Science-Fiction-Epos wurde nicht nachgegangen. Das ist mir relativ früh aufgefallen, aber ich dachte, gut, es kann nicht immer nach meinen Wünschen gehen, scheiß Hollywood. Ich war schon auch überrascht, dass er ist jetzt nicht zahm, aber man kann jetzt durchaus sagen, es gibt wirklich ein paar Gewaltspitzen, aber dieser Killer in den schwarzen Lederhandschuhen, der wird halt auch nur wirklich einmal wirklich explizit gewalttätig, beziehungsweise man sieht einmal, wie er wirklich mordet und das ist auch wirklich garstig, das ist gory, das ist splatterig. Das ist auch die Szene, wo ich entdecken würde, ey, da so ein VHS-Riesenfilter drüber gelegt, das fände ich nochmal geil. Aber er ist schon, also es passiert tatsächlich weit weniger in Anführungszeichen Horrorzeugs, als ich dann auch gedacht habe. Was für mich dann immer wieder zeigt, okay, der Film versteht sich dann vermutlich, ist dann vielleicht doch eher enger angelehnt an Pearl statt an X, weil X ja auch wirklich so eine Hommage an das alte Kino von damals war. Und ich finde, Maxine ist auch eine Hommage an das 80er-Jahre-Kino, aber dann doch, glaube ich, auch noch auf andere Sachen interessiert. Ich kann nicht mehr reden, super leid.
Ich wollte gerade sagen, Pearl ist ja jetzt auch nicht so extrem gewesen, was das angeht. Da passiert ja auch hier und da mal was, aber so richtig schlimm wird es da auch nie. Und da ist Maxine schon heftiger. Auch wenn die Gewalt jetzt halt gar nicht mal hauptsächlich vom Mörder ausgeht, was natürlich auch interessant ist. Also da sind schon, also nur schon so inhaltlich, da sind halt einfach Sachen, die bleiben im Gedächtnis, auch wenn man jetzt nicht im Detail alles sieht. Und manchmal sieht man im Detail ein bisschen zu viel, dann doch durch.
Ja, ich glaube, du meinst diese eine Szene in der Seitengasse, ne?
Ich meine die Seitengasse und ich meine dann halt die ganz am Ende.
Wobei ich halt auch sagen muss, es gibt aber auch ein paar Momente, wenn es um die Gewalt geht, wo ich dachte, okay, es wundert mich gerade, dass er da nicht draufhält. Also gerade bei einer Szene mit einer Autopresse, sag ich mal, war ich schon überrascht, weil das ist immer noch blutig und er bebildert es auch wirklich ganz, ganz schön und sind auch Szenen, die man nicht so schnell vergisst. Aber ich habe mich immer gefragt, warum zeigt er diesen einen Kill wirklich komplett ausgespielt und dann gibt es wieder Sachen, die er nur so andeutet. Und es kann mir nicht, das kann nicht daran liegen, weil sie kein Kunstblut mehr zur Verfügung hatten. Das muss schon irgendeine bewusste Entscheidung sein. Und als ich halt darüber nachgedacht habe, ist mir halt aufgefallen, dass der Film zwar auch Gewalt an Frauen zeigt, aber diese ganz harten Gewaltausbrüche, die bekommen immer nur Männer ab. Du siehst halt auch Leichen, also auch tote Frauen, aber du siehst nie, wie die zu Leichen gemacht worden sind, um es mal ganz komisch auszudrücken. Hingegen siehst du ganz oft Gewalt gegen Männer. Und das möchte ich jetzt nicht als Kritik verstanden wissen, das ist mir nur aufgefallen.
Bei der Gewalt zum Beispiel auch, finde ich, wenn die Gewaltspitzen kommen, sind auch so comichaft übertrieben. Also man kann ja nicht sagen, oh klar, das wird genauso passieren, wenn ich das mal versuchen würde. Was ich keinem empfehle, es könnte Ärger geben. Auf jeden Fall, aber es ist schon sehr hart ins Comichafte, wo man sich dann auch denkt, ist da vielleicht doch eher, dass es dann doch mit dem Augenzwinkern gesehen werden kann. Also gerade für Leute, die eher so Gore-Bauern sind, die gucken sich dann sagen, okay, das ist so geil übertrieben, das feiere ich schon. Aber ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, oh, da grusel ich mich jetzt oder da ist jetzt so ein richtiger Schauder. Also ich fand das dann auch eher als Entertainment, als Unterhaltung, die Szenen und sage, auch geil gemacht und aber ja, wirklich Horror ist.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist kein Horrorfilm und der ist auch als Thriller noch gar nicht mal so richtig angelegt, weil ohne es böse zu meinen, aber es gibt jetzt wirklich keinen sonderlich spannenden Moment in den Film, fand ich zumindest. So seht ihr das anders?
Oh, das Spannende fand ich gerade, was du schon erwähnt hast, die Szene in der Bibliothek. Die ist ja so ein bisschen auch, also allgemein ist das Giallo-mäßig.
Ja, aber das war halt so Business as usual. Also jeder, der schon mal so einen halben Giallo gesehen hat, wusste, was da passiert. Das war ja auch ganz klar eine Hommage an dieses Subgenre. Aber klar, du hast so dann schleicht der Killer halt mal kurz hinterher. Aber zum einen, finde ich, wird das von spannungstechnisch nicht so nicht lange ausgespielt. Es geht ja relativ schnell zur Sache. Und es ist jetzt auch nicht so, also zumindest für mich, dass der Film so eine Grundspannung hätte. Also natürlich möchte ich schon wissen, wie es ausgeht und was mit Maxine und ihren Kollegen und Freunden da so alles passiert. Aber es ist jetzt kein Nägelkauer. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da angespannt auf meinem Kinosessel saß und gebannt war, was passiert als nächstes? Weil, also das war es für mich gar nicht.
Ich hatte die ganze Zeit so ein Whodunit-Feeling, weil ich wollte halt wissen, ich habe lange überlegt immer, wer könnte denn jetzt der Mörder sein, ne, der Handschuhträger? Und da dachte ich, also da kam ich nicht sofort drauf. Oder ich bin ganz ehrlich, ich kann einfach gar nicht drauf bis zum Ende.
Ja, also tatsächlich, mir war es relativ klar, weil ich davor noch ein bisschen was gelesen hatte zu den Vorgängern. Und wie der Film halt, also wie Maxine halt anfängt, war mir klar, okay, da kommt noch irgendwas mit ihrer Vergangenheit. Und das muss man auch mal sagen, also ich wollte jetzt nicht verraten, wer der Killer ist oder was die Killer sind. Aber es ist halt schon eine Auflösung, das ist wirklich Groschenroman. Ich meine, es ist auch beabsichtigt, wie alles an diesem Film. Also wenn dieser Film irgendwas macht, was seltsam erscheint, dann will er das mit Absicht machen, bin ich sehr von überzeugt. Und die Auflösung ist halt wirklich, ist halt schrottig eigentlich. Aber das macht sie dann auch irgendwie charmant. Das ist jetzt kein Glass Onion oder so, wo dann wirklich, oh okay, das macht ja alles Sinn. Sondern es ist einfach, das ist wirklich Camp, wie es so schön heißt. Richtiger, also Ich mag das Wort nicht, aber es ist schon Trash, aber im guten Sinne und unterhaltsamen Sinne. Ich hatte mit der Auflösung echt eine Menge Spaß, aber ihr dürft ja wirklich nicht erwarten, dass ihr dann da sitzt und sagt, Heureka, das ist der Killer, Wahnsinn, das ist ja, wow. Ja stimmt, jetzt wo ich die letzten 90 Minuten mich zurückerinnere, das macht ja alles, das baut ja alles aufeinander auf. Nee, das ist es nicht. Es ist wirklich sehr einfach gehalten.
Nee, und mit dieser Comichaftigkeit von der Gewalt halt auch, wollte ich dazu noch sagen, dass, naja, die Figuren sind ja auch alle total überzeichnete Cartoons eigentlich. Das fängt bei Kevin Bacons hier Privatdetektiv an, der großartig ist, aber den absolut niemand in einen ernsten, straighten Thriller so setzen würde. Und die beiden FBI-Agenten zum Beispiel, die auch komplette Cartoons sind, passt ja, halt dann irgendwie
so,
dazu.
Die werden halt eingeführt, denkst du, okay, das ist so eine Sub-Handlung, wir folgen nur noch denen, aber die tauchen ja immer mal hier mal auf, mal da mal auf, aber nicht so, dass du wirklich das Gefühl hast, dass die wirklich ein essentieller Teil zur Handlung sind. Und dann, also, das fand ich aber auch ganz, ganz spannend. Und ich muss auch sagen, Kevin Bacon, ja, ist immer toll, gar keine Frage. Aber ich finde halt, dass der Film bei einer Figur auch es wieder schafft, was er Ty West auch eigentlich immer gemacht hat in seinen Filmen, nämlich mit unseren Erwartungen zu spielen. Denn wir haben hier noch diesen Giancarlo Esposito, ja, in einer ganz famosen Rolle, mit einer ganz famosen Frisur. Also ich dachte, Ed Harrison auf Last Bleeding gewinnt den Frisuren-Oscar dieses Jahr, aber Giancarlo, du bist ihm auf der, du könntest es noch schaffen. Und der spielt halt den Agenten von Maxine und der wirkte halt, also auf mich zu Beginn, wie so ein richtig schmieriger Agent, der einfach eigentlich nichts geschissen bekommt. Weißt du, der die ganze Zeit sagt so, ja, du wirst es mal groß bringen und glaub mir, ich kenne die Kontakte, ich regel das. Und dann kommt aber irgendwann im Film halt raus, dass der wirklich seinen Job gut versteht und dass der wirklich seine Connections hat und dass der wirklich für sie alles macht. Und das ist so ein Ding, das ich bei dieser Maxine-Trilogie wirklich liebe, dass der Ty West immer wieder mit meinen Erwartungen spielt, dass er sie bedient, dass er sie durchbricht, dass er sie umkehrt. Das macht er ganz häufig und das ist so ein Paradebeispiel. Und das ist, glaube ich, mit auch für mich vielleicht die Hauptattraktion dieser Trilogie. Dieses Spiel mit meinen Erwartungen.
Wo du gerade schon mal anfängst mit Esposito. Aber ich finde auch, na klar, Mia Goss, von jedem Zweifel erhaben, die spielt wieder herausragend. Also nach wenigen Minuten hat sie ja wieder eine Szene. Wenn das jetzt nicht doch in diese Horror-Thriller-Ecke geschoben wird, dann wäre das auch Oscar-worthy. Weil es gibt Leute, die kriegen für anderes Schauspiel in anderen Filmen, die das Gleiche machen nur, kriegen die halt einen Oscar. Aber auch die Nebendarsteller, ich fand die alle top. Also da ist jetzt keiner, wo ich sagen würde, der war jetzt schlecht oder hat jetzt nicht gepasst. Und wie seht ihr das?
Ja, absolut. Voll dabei. Fand also, alle fantastisch.
Wie gesagt, jetzt Michelle Monaghan und Bobby Cannavale, diese beiden Cops da, ja, die können jetzt auch nicht, also die haben wenig Zeit, um zu dancen. Giancarlo Esposito hat da ein bisschen mehr Zeit, Kevin Bacon genauso. Der ist schon halt echt hochklassig besetzt, aber man muss auch ganz klar sagen, das ist eine Mia Goff-Show. Allein ihre erste größere Szene in dem Film, wo sie halt dieses Vorsprechen hat, ist halt toll, weil sie da auch teilweise so ein bisschen auch den Endmonolog aus Pearl spiegelt. Oder das ist einer der Endmonologe, den sie da hält. Der für mich, glaube ich, echt immer noch das absolute Mega-Highlight ist, dieser Trilogie, dieser Monolog, den Mia Goff da abhält. Und die ist wirklich großartig. Oscar-worthy, boah, ja, kann, also ich meine, Horrorfilme sind eh unterpräsentiert bei den Oscars, aber das ist auf jeden Fall eine starke Performance, die hat mich auch echt umgehauen, vor allem, wenn sie kann so gut switchen halt einfach, also sie kann so gut diese Maxine Minx so auf den Alltagsmodus umswitchen in den Star-Modus, das gefällt
halt
mir echt ganz
genau
gut.
Genau wie wir, sie ist halt ein Profi. Okay, was habe ich hier noch auf meiner riesenlangen Liste? Zum Beispiel die ganzen Anspielungen. Der Film ist ja damit überflutet an Filmanspielungen. Und ich muss sagen, ich habe mir eine rausgenommen jetzt hier, die ich richtig cool fand, die jetzt beim Recherchieren aber gesehen habe, gar nicht in die 80er passt, weil es schon 90er ist, nämlich die Plansequenz von Goodfellas. In dem Film kommt ja auch eine relativ lange Plansequenz vor. Die fand ich herausragend, da hatte ich richtig Spaß.
Ja, also wobei man sagen muss, Goodfellas ist ja nicht der erste Film.
Der am meisten im Gedächtnis bleibt, finde ich.
Ja, also es gibt schon, also es ist eine großartige Plansequenz, gar keine Frage, aber ich glaube, es gab davor schon einige mehr. Also von daher ist es jetzt für mich jetzt kein wie heißt das? Dankeschön.
Anachronismus.
Nee, also stimmt, der hat wirklich natürlich ganz viele Anspielungen, ob für groß, ob klein, ob jetzt Genre-Experte oder nicht. Ich muss sagen, ich fand es halt echt zum Beispiel total nett, als großer Fan des Films Psychos, dass sie da das Haus noch mit einbringen. Ja, und es gibt hier einen Moment, wo der Privatdetektiv an diesem Haus steht. Und jeder, der Psycho kennt, weiß ja, dass es in dem Haus, an dem Treppenhaus von Norman Bates Wohnhaus, eine sehr schöne Szene gibt, auch mit der Mutter von Norman Bates und dem Privatdetektiv Arbogast. Und ich dachte, dass sie das jetzt irgendwie nochmal referenzieren oder so, aber das machen sie dann leider nicht. Und ich muss auch sagen, warum war dieses Haus letztlich da? Es ist halt einfach nur da, um ihr so eine Art Flashback zu geben zu X, also zu den Vorfällen, die sie da hatte auf dieser Farm. Aber gerade wenn du so ein ikonisches Ding hast wie dieses Haus, dann mach halt was Anständiges damit. Das war so ein Moment, wo ich dachte, ist es ganz nett, und mich als Fan des Psychos-Films und Hitchcock freut es auch ganz gern, dass es da hinkommt, aber sie haben nichts wirklich damit gemacht. Und ich muss allgemein sagen, der Film für mich hat schon funktioniert in Gänze, aber mein Problem war, dass er so nichts wirklich durchgehend richtig gemacht hat, für mein Empfinden. Er hat immer nie so ganz 100% gegeben. Es war hier mal 80, hier mal 60. Und das hat mich dann schon ein bisschen ernüchtert. Das passt besser.
Rino, wie war das bei dir mit den Anspielungen?
Ich habe wahrscheinlich irgendwie 500 davon verpasst, aber viel, viel spannender fand ich halt die Anspielungen auf in the Universe, auf die anderen Filme, die da super gut drin verwoben sind. Und sei es halt einfach nur so eine Kleinigkeit, wie das einmal im Fernsehen ein Krokodil zu sehen ist. Was natürlich überhaupt nichts bedeutet, wenn man den Rest nicht kennt. Aber wenn man Pearl und X gesehen hat, dann haben Krokodile ganz andere Bedeutung plötzlich. Und damit ist er halt voll, auch wie Pearl ja auch schon voll war, und die sich zusammen immer irgendwie so zusammen zitieren irgendwie. Dadurch gibt das irgendwie so ein rundes Ganzes in diesen drei Filmen zusammen, auch wenn Pearl da voll rausfällt, weil er halt mit anderen Figuren ist. Aber es sind ja eigentlich nicht andere Figuren. Symbolisch, metaphorisch sind das die gleichen Figuren. Und das finde ich halt so, in dem Grad ist das schon, sieht man das eigentlich selten in anderen Sachen. Fand ich super erfrischend. Fand ich auch immer, wenn man wieder was Kleines entdeckt, dann kannst du halt wie Leonardo DiCaprio mit dem Finger zeigen.
Genau da.
Paar Mal passiert auf jeden Fall.
Genau, und deswegen lasse ich mir im Kino niemals Fußmassagen verpassen.
Okay, ja. Ich habe gerade Filmkino.
Ich weiß nicht, was gab's denn noch? Gab's irgendwelche super offensichtlichen Anspielungen noch auf andere Filme, die ich jetzt verpasst habe? Auch so dem Psycho-Haus, was natürlich eben, bin ich auch bei Su, war cool, das da zu sehen. Hat auch irgendwie Sinn gemacht mit dem Mutter-Ding irgendwie und ne, alte Frau, die eine Mörderin ist und so. Aber hätte auch jedes andere Haus sein können, natürlich. Ist halt, weil das in Hollywood steht und die jetzt da sind.
Was waren sonst noch? Uniform des Killers ist halt ganz tatsächlich Giallo mit diesen schwarzen Handschuhen und dem, ne, das
Giallo natürlich, das habe ich auch gecheckt.
Ich dachte auch kurz so, dass der Film so ein bisschen in die Richtung geht von Brian De Palmas Dress to Kill. Dann gibt es noch ein paar Anspielungen mit diesem Puritan, diesem Horrorfilm. Aber wie gesagt, muss man sagen, wenn ihr jetzt da reingeht und hofft, da irgendwie eine Anspielung zu finden auf bekannte Horrorfilme wie Shining oder Halloween, das sind tatsächlich eher Anspielungen auf nicht ganz so massenkompatible Titel, halt eben wie zum Beispiel das Giallo-Kino oder halt Slasher aus der zweiten, dritten Reihe aus den 70er und 80er Jahren.
Also viel De Palma kommt halt auch gerade vom Kameralook anfangs auch vor. Das war auffällig. Und dieses Puritan 2, oh Gott, was haben sie mir da erzählt? Ja, Satanic Panic. Ja. Ne? Das heißt, dass da gerade auch diese Dinger halt, verbunden werden können.
Das war halt auch super geiles Setting irgendwie, einfach schon am Anfang. Das hat sehr resoniert mit mir, wo sie auch die ganzen Heavy-Metal-Leute in den Interviews haben, Dee Snider und so von Twisted Sister, der sich irgendwie verteidigen muss über den ganzen Schund, den sie da verbreiten und unter die Kinder bringen, genau wie das heute die Filmemacher tun.
Für mich war es auch ein ganz rundes Ding, aber bevor ich jetzt dann rumkomme, habt ihr noch was, bevor wir zum Fazit kommen, was unbedingt hier rein muss?
Ich bin halt immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich den Film jetzt echt nicht schlecht fand, aber ich fand halt ihn, weiß nicht, mich hat er nicht so durchgängig mitreißen können. Also ich fand zum Beispiel Pearl einfach spannender. Und nach dem Ende von Maxine saß ich da auch im Kino und dachte, okay, das ist ein netter Abschluss. Aber ich glaube tatsächlich, rückblickend wird Maxine der Film sein aus der Reihe, der bei mir, glaube ich, am wenigsten Eindruck hinterlassen hat, auch wenn ich ihn in Gänze nicht schlecht fand.
Ja, was denn ein guter Abschluss, beziehungsweise war es überhaupt ein Abschluss? Fühlt sich das jetzt an wie eine runde Trilogie-Sache und das war's? Oder wenn er sich das irgendwie überlegt, vielleicht der Tyrus, dass er dafür noch was macht irgendwann, was meint ihr?
Ja, möglich ist alles und das Problem ist, er hat wohl schon gesagt, er guckt jetzt, wie der Film jetzt ausfällt und er hätte schon noch Ideen für noch einen
vierten Teil. Genau, so hat es sich für mich nämlich auch irgendwie angefühlt. Es war jetzt nicht so und damit ist der Kreis irgendwie geschlossen und alles ist durch und rund. Es ist auch nicht, dass jetzt gezielt irgendwie nochmal was offen gelassen wird und auf Cliffhanger, bla bla bla, solche Geschichten, das überhaupt nicht. Aber irgendwie ist er halt durchaus noch Platz, habe ich das Gefühl.
Was ich halt auch ganz spannend finde, ist quasi, Pearl bringt ja auch Leute um, um ihren Traum zu schützen, aber auch um ihren Traum wahrzumachen und es gelingt ihr nicht. Und Maxine, das kann man verraten, die bringt niemanden um, aber bei der sterben halt die richtigen Leute, um es mal so auszudrücken. Das finde ich ist auch noch eine schöne Gleichung. Allgemein, also diese drei Filme bieten echt wirklich viel Material, um da auch so ein bisschen reinzutauchen und so in die Tiefe zu gehen. Also ich fand bei X zum Beispiel schon großartig, der Film fängt an mit so einem Schrott und du denkst, okay, ja, 4:3 haben wir jetzt schon bei zwischen der Leuchtturm gehabt. Das war ja gerade so die Phase, wo anspruchsvolles Kino in 4:3 war. Und dann dachtest du am Anfang auch, okay, der will das halt eben so machen, wie damals Filme aussehen, aber dann öffnet sich halt diese Stalltür und dann siehst du, das war gar kein normaler Rahmen, das war nur die Stalltür und die Kamera geht so raus und das zeigt das ganze Panorama. Und das hattest du hier auch wieder, wenn sich die Studiotüren aufmachen. Da waren echt schon viele Anspielungen, also ich fand die Anspielung auf andere Filme war nett, aber ich fand halt die Anspielung auf die eigenen Wurzeln fand ich auch echt interessant, weil ich glaube halt wirklich, dass da ganz viel drin steckt, was man noch behandeln kann, worüber nachdenken kann, weil nur so als reiner Genrefilm ist das ein netter Zeitvertreib, nicht mehr, nicht weniger, zumindest für mich, aber er geht halt schon die extra Meile, was so seine Interpretationsspielraum angeht. Das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Also ich muss auch sagen, ich glaube, wenn der jetzt irgendwann mal dann komplett raus sein sollte, halt auch auf Blu-ray oder irgendwo im Streaming.
Auf VHS.
Betamax, bitte. Alles
VHS
andere ist
wären.
Okay, Al Bundy.
Hey, ich habe 6 Touchdowns geschafft.
Nee, aber dann kam man auf. War das nicht gegen Pork High? Nee, aber dann kann man auf jeden Fall, glaube ich, nochmal richtig in Ruhe nochmal alles durchgucken und ich glaube, da findet man noch so viele Kleinigkeiten auf die alten Anspielungen aus den anderen Teilen. Das ist wie so ein filmisches Wimmelbild. Und ich habe da richtig Bock zu, wenn die Dinger draußen sind.
Nicht außerhalb Kontext zitieren, bitte.
Ja. Aber dann würde ich sagen, wir kommen zum Fazit, Jungs.
Ja, Rino gibt eine 4 von 5, ich gebe eine 3 von 5. Was warst du? Nein.
Komm, Rino, hau du zuerst raus.
Für mich steht und fällt das Ding mit dem Setting. Ich finde diese Ära, die hier behandelt wird, total geil. Habe ich halt, ist auch die einzige, wo ich persönlich einen Bezug zu habe. Vielleicht liegt es daran. Ich finde aber auch einfach diesen Sleaze, Satanic Panic, Giallo-Dings, das hat mit mir total resoniert. Ich fand Mia Goth hier in der Rolle, in der Version, in der Inkarnation von Maxine absolut fantastisch und ist für mich daher die güldene Mitte, glaube ich, von der Trilogie bisher. Ich finde, Pearl würde ich ganz nach oben stellen, fand ich einfach absolut fantastisch, weil es auch super, super ungewohnt und kreativ war. Ich finde X ist von daher ist für mich quasi der herkömmlichste von allen dreien und ich hatte einfach an dem Setting Spaß, ich hatte an den überzogenen Figuren Spaß, ich hatte an der Gewalt Spaß. Ja, klare Empfehlung, so oder so.
Ja, also ich würde den auch empfehlen, gerade wenn man die Vorgänger mochte, wenn man mit denen nichts anfangen konnte, dann wird man auch Maxine nicht glücklich werden. Ich finde, der hat viele echt starke Ideen und Einfälle und geht in sehr viele interessante Richtungen, aber nichts davon macht er so richtig komplett, für mich zumindest. Nichtsdestotrotz hatte ich auch eine gute Zeit, möchte die Sichtung nicht missen, würde den innerhalb der Trilogie auch so positionieren wie Reno. Das heißt, Pearl ist für mich da auch immer noch das Meisterstück. Da kommt auch Maxine nicht dran. Aber ja, guter Genrefilm, der dann in der Hinterhand dann noch mehr zu bieten hat. Was genau, das kann ich jetzt noch nicht so richtig fassen, aber es ist einiges und freue mich auf eine Zweitsichtung innerhalb der nächsten 1-2 Jahre. Vielleicht dann auch mal in Gänze mit der ganzen Trilogie. Ich bin mal gespannt, wie das so wirkt, wenn man die so back-to-back guckt. Ja, da bin ich gespannt drauf und definitiv Empfehlung, auch wenn ich finde, das ist jetzt kein Meisterstück wie Pearl.
Ich kann mich an vielen bei euch anschließen. Ich finde ihn, glaube ich, aber trotzdem noch besser als ihr beide. Ich war so richtig reingezogen, wirklich in dieses 80s-Feeling. Ich hatte Spaß. Dass ich auf Gewalt stehe, sollte auch keinem mehr ein Geheimnis sein, der mal 1-2 Podcasts gehört hat, wo ich bei dabei war. Ich hatte durchgehend ein Grinsen im Gesicht und war unterhalten. Das ist für mich die perfekte Unterhaltung gewesen. Und ich glaube, ich habe rausgehört, ich müsste auf jeden Fall Pearl nochmal rewatchen, wie ich jetzt mitgekriegt habe. Aber im Moment ist für mich das die Speerspitze von den drei Filmen und eine ganz klare Empfehlung. Halt, wer ein bisschen auf Gewaltspitzen steht, dann noch eine lustige Zeit haben will und dem es auch mal egal ist, wenn es ein bisschen spratzig ist und sich darüber freut, der hat hier definitiv Spaß, ne? Und die Musik, ich habe die ganze Zeit mitgewippt mit den Füßen. Ich war in the zone. Das von mir auf jeden Fall. Aber wo ihr noch viel geiler Scheiß die ganze Zeit kriegt, ist natürlich auch bei unseren anderen Podcasts. Und die gibt's halt überall, wo es Podcasts und Likes gibt. Da könnt ihr euch dann uns auch folgen und liken, kommentieren, wie ihr wollt. Und natürlich auch eine Internetseite, nämlich www.tele-stammtisch.de. Da kann man auch die Podcasts alle auf einmal gesammelt nochmal nachschauen. Und findet wieder mal ein paar geile Linspiele. Und seit neuestem, was auch jetzt halb gelogen ist, schon etwas länger, haben wir auch einen Discord-Server. Da könnt ihr euren Senf zu unserem Podcast geben und zu vielen, vielen anderen schönen Themen. Da ist auch immer ordentlich Action. Und wir sind da auch öfter vertreten. Ich habe heute erfahren, ich anscheinend nicht ganz so oft wie alle anderen, aber auch da. Ich sag jetzt schon mal Tschüss. Die letzten Worte sind natürlich für die beiden Gäste, die auch nochmal Werbung machen können für sich, wenn sie wollen. Aber wer die kennt, weiß, wo sie zu finden sind. Dann gebe ich mal ab, erstmal an Stu.
Ja, Fliesenmanufaktur Stu. Ihre Badfliesen, Premiumware bei Fliesenmanufaktur Stu. Jetzt besuchen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
Ja, und wer Bock hat auf mehr Satanic Panic, Heavy Metal Scheiß und Artwork Kram, das gibt's bei mir auf Instagram. Das ist bei @rinopelli. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.